Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit dem Weltkirchenmagazin.
Aus dem Studio von Radio Vatikan in Rom begrüße ich ganz herzlich Mario Galgano. Weltkirche aus Sicht des Papstes. Benedikt XVI. Sprach zu den Mitgliedern des diplomatischen Corps. Und Weihnachten in den Ostkirchen. Wie feiern die Orthodoxen die Geburt Jesu? Das sind unsere heutigen Themen und die hören Sie gleich nach den Nachrichten mit Gudrun Seiler.
Der Wiener Priester Franz Xaver Brandmeier ist neuer Leiter der Anima in Rom. Er tritt am 25. Jänner das Amt des Rektors der österreichisch-deutschen Nationalstiftung Collegio Teutonico di Santa Maria dell'Anima in Rom an. Brandmeier ist Nachfolger des im April 2007 verstorbenen Eisenstädter Diözesanpriesters Johann Hörist. Kardinal Frank Rodé hat die Jesuiten aufgefordert, der Kirche treu zu sein. Das sagte der Präfekt der Vatikanischen Ordenskongregation bei der Eröffnungsmesse zur Generalkongregation in der Jesuitenkirche Il Gesù in Rom. Mit Traurigkeit und Besorgnis nehme er eine wachsende Entfernung der Jesuiten von der kirchlichen Hierarchie wahr, sagte Rodé. Papst Benedikt XVI. Hat der Münchner Kirchenzeitung zum 100-jährigen Bestehen gratuliert. In einem persönlichen Brief an Herausgeber und Mitarbeiter würdigte er das Blatt als Organ, das die Gläubigen des Erzbistums untereinander verbindet. Der Körper des heiligen Padre Pio aus Apulien wird im kommenden April zur öffentlichen Verehrung ausgestellt. Das hat der Erzbischof von Manfredonia bekannt gegeben. Nach der noch ausstehenden Exhumierung sowie einer Untersuchung der sterblichen Überreste soll der Körper in die Klosterkirche in San Giovanni Rotondo überstellt werden. Anlass ist der 40. Todestag Padre Pios.
Das waren die Nachrichten. Papst Benedikt XVI. Hat am Montagvormittag die Mitglieder des diplomatischen Corps empfangen. Traditionell nutzt der Papst seine Neujahresansprache an die Vertreter der am Heiligen Stuhl akkreditierten Länder, um eine politische Tour d'horizon zu machen. Pater Max Cababianca berichtet.
Im ersten Teil seiner internationalen Analyse lenkte der Papst seinen Blick auf die 5 Kontinente. Einen Schwerpunkt setzte Benedikt auf die Situation im Nahen Osten. Er lobte die Ergebnisse der Friedenskonferenz in Annapolis in den USA und appellierte an Israelis und Palästinenser, ihre Friedensbemühungen zu intensivieren. Mit Blick auf den Irak unterstrich der Papst die Dringlichkeit von Versöhnung.
Il est évident que le nœud de certaines questions politiques reste à trancher.
Es ist offensichtlich, dass in gewissen politischen Fragen der Knoten noch gelöst werden muss. In diesem Rahmen muss eine Verfassungsreform besonders die Rechte der Minderheiten schützen. Es besteht ein großer Bedarf an humanitärer Hilfe für die vom Krieg betroffene Bevölkerung. Ich denke besonders an die Flüchtlinge im Innern des Landes, unter denen zahlreiche Christen sind. Ich appelliere an die internationale Gemeinschaft, sich großzügig zu zeigen gegenüber ihnen und gegenüber den Ländern, in die sie geflohen sind, denn die Aufnahmekapazitäten dieser Länder sind erschöpft. Der Papst lenkte den Blick außerdem auf Lateinamerika und erwähnte hier besonders Kuba, wohin vor 10 Jahren Papst Johannes Paul II. Gereist war. Die Völker Lateinamerikas sollten verstärkt zusammenarbeiten und die Spannungen im Innern der Länder überwinden. In diesem Zusammenhang erwähnte er die Naturkatastrophen in Mexiko, Peru und Mittelamerika, aber auch in Bangladesch und Ozeanien. Neben den Krisenherden in Asien, wo der Papst besonders Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka und Burma nannte, wies Benedikt mit Blick auf Afrika vor allem auf die prekäre Situation in Darfur hin, die ihn mit tiefem Schmerz erfülle. Der Papst lancierte Friedensappelle an die Konfliktpartner in Somalia, im Kongo, in Kenia und Äthiopien. In Europa erwähnte Benedikt lobend die Fortschritte auf dem Balkan. Für den Kosovo müsse allerdings noch ein definitiver Status gefunden werden. Sein Besuch in Österreich im vergangenen Jahr sei Ausdruck des Beitrags der katholischen Kirche, am Haus Europa mitzubauen. Allerdings dürfe Europa seine christlichen Wurzeln nicht verneinen. Im zweiten Teil seiner Rede an die Diplomaten setzte Benedikt die Schwerpunkte auf die Bedeutung des interreligiösen und interkulturellen Dialogs, auf den Schutz der Menschenrechte und des Lebens und auf die Bewahrung Wahrung von Frieden und Sicherheit. Die Kirche stehe am Dienst an den Menschenrechten, die nicht nur verkündet, sondern auch umgesetzt werden müssten. Das bedeute besonders den Schutz des menschlichen Lebens.
Je ne peux pas ne pas déplorer une fois encore les attaques continuelles perpétrées.
Ich kann nicht anders, als wieder einmal die ständigen Angriffe auf das menschliche Leben auf allen Kontinenten zu beklagen. So möchte ich gemeinsam mit vielen Forschern und Wissenschaftlern daran erinnern, dass die neuen Möglichkeiten der Bioethik uns keineswegs vor die Wahl Wissenschaft oder Moral stellen, sondern sie verlangen vielmehr einen moralischen Gebrauch der Wissenschaft.
Un usage moral de la science.
Positiv erwähnte Benedikt das Moratorium der UNO-Vollversammlung vom 18. Dezember zur Abschaffung der Todesstrafe. Bedauern äußerte er über die Bedrohung der auf die Ehe von Mann und Frau gegründeten Familie. Ein wesentliches Menschenrecht sei außerdem die Religionsfreiheit, die nicht an allen Orten gegeben sei.
Le Saint-Siège la défend.
Der Heilige Stuhl verteidigt sie und fordert ihre Respektierung gegenüber allen. Er ist besorgt über die Diskriminierungen von Christen und von Anhängern anderer Religionen.
Eine Analyse zum Neujahresempfang des Papstes für Angehörige des diplomatischen Corps hören Sie am Mittwoch in der Woche in Rom. Dazu spricht der Schweizer Botschafter Jean-François Kammer. Papst Benedikt XVI. Entsandte bei seinem Angelusgebet an diesem Sonntag herzliche Glückwünsche aus Rom an die orthodoxen Christen. Wörtlich sagte er:
Rivolgo i miei auguri più cordiali ai fratelli, alle sorelle delle chiese orientali.
Es ist eine große Freude, die Feier der Glaubensgeheimnisse im vielfältigen Reichtum der Riten zu feiern, die von der 2000-jährigen Geschichte der Kirche zeugen.
Che attestano la bimillenaria storia della Chiesa.
Während bei uns mit dem Christbaum und der Krippe in diesen Tagen die letzten Weihnachtsgefühle entsorgt werden, heißt es für viele Orthodoxen in diesen Tagen frohe Weihnacht. Denn für die Orthodoxen ist erst am 6. und 7. Januar Weihnachten. Aldo Parmigiani klärt uns auf.
Bedingt durch die Kalenderreform 1582, die nicht von allen orthodoxen Kirchen übernommen wurde, wird das Weihnachtsfest in den orthodoxen Kirchen, die den gregorianischen Kalender übernommen haben, am 25. Dezember gefeiert. Dies sind die orthodoxen Kirchen von Konstantinopel, ökumenisches Patriarchat, Alexandrien, Antiochien, Rumänien, Bulgarien, Zypern, Griechenland mit Ausnahme der Republik Athos-Klöster, Albanien, Finnland und die syrisch-orthodoxe Kirche. Die Kirchen, in denen weiter der julianische Kalender gilt, feiern das Geburtsfest am 7. Januar, also 13 Tage später zum gregorianischen Kalender. Jerusalem, Russland, Polen, Tschechien, Slowakei, Serbien, Georgien, Ukraine, Estland, Athos-Klöster Griechenlands und die koptische und äthiopische orthodoxe Kirche. Die Jerusalemer Kirche lehnte das Weihnachtsfest bis ins 6. Jahrhundert ab.
Nicht überall feiern die Orthodoxen in diesen Tagen Weihnachten in Ruhe und Frieden. Zu Beginn des Weihnachtsfestes der orthodoxen Christen griffen Extremisten in Irak am Sonntag 7 Kirchen und Klöster an. Dabei wurden 6 Menschen verletzt, wie die Nachrichtenagentur Answat al-Iraq berichtet. 2 Verletzte waren Wächter, die vor den Gotteshäusern postiert worden waren. Zudem richteten die Angreifer großen Sachschaden an. Die Sprengsätze detonierten unter anderem vor der Mar-Girgis-Kirche der Chaldäer in Bagdad und vor einem Nonnenkloster in Safraniya, einem Viertel im Süden der Hauptstadt. In Mosul explodierten Autobomben vor 2 Kirchen. Seit dem Sturz des Regimes von Saddam Hussein im Frühjahr 2003 haben viele Christen den Irak verlassen. Wegen ihres Glaubens und weil sie keinen Stamm haben, der sie verteidigt, sind Christen besonders häufig Opfer islamistischer Terroristen und krimineller Banden. Alleluia. Ein bisschen ruhiger war es im Heiligen Land. Unter tausendfacher Beteiligung von Pilgern aus Osteuropa haben Sonntagnacht die orthodoxen Christen in Bethlehem ihr Weihnachtsfest gefeiert. An der Mitternachtsliturgie in der Geburtsbasilika nahm, wie bereits bei den Weihnachtsfeiern der Katholiken im Dezember, Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas teil. Seit den frühen Morgenstunden strömten einheimische und ausländische Besucher zum Krippenplatz. In den palästinensischen Gebieten gehören die meisten der christlichen Minderheit einer der verschiedenen orthodoxen Kirchen an. Gudrun Seiler kennt weitere Einzelheiten.
Begonnen hatten die Feierlichkeiten in Bethlehem am Sonntagvormittag mit dem Einzug der koptischen Kirchenführer in die Geburtsbasilika. Gefolgt von den syrisch-orthodoxen und der afrikanischen bunten Prozession der Äthiopier. Höhepunkt war mittags der feierliche Einzug des griechisch-orthodoxen Patriarchen Theophilus III., begleitet von etwa 100 Bischöfen, Priestern und Mönchen. Anschließend begannen die liturgischen Feiern, die ununterbrochen bis in den Montagabend hinein andauerten. Während der Mitternachtsliturgie stieg Abbas gemeinsam mit Theophilus III. In die Grotte hinab, die als Geburtsort Jesu verehrt wird. Mönch und Priester sangen Gebete. Bei den vier Prozessionen bemerkte der Domradiokorrespondent in Israel Johannes Zang noch weitere Gäste.
Alle vier Prozessionen wurden begleitet von Pfadfindergruppen mit Trommeln, mit Trompeten, mit Dudelsäcken. Und viele Menschen in Bethlehem, auch Muslime, haben die Prozessionen willkommen geheißen.
Die verschiedenen Kirchgemeinschaften innerhalb der orthodoxen Kirche erschwerten auch dieses Jahr die Durchführung von Liturgien in der Geburtskirche.
Und man muss sich das so vorstellen, dass diese Kirchen mit ihren Klerikern und den Laien nur wenige Meter auseinander gefeiert haben. Also die Gesänge haben sich überschnitten. Es war überhaupt keine stille heilige Nacht, sondern es ging sehr laut zu und es waren auch mehrere Prozessionen dann innerhalb der Geburtskirche zu sehen. Es war also ein farbenfrohes Spektakel mit vielen Gesängen in unterschiedlichen Sprachen.
Zu Unruhen kam es aber nicht, sagt Johannes Zang, auch wenn die enge Abfolge der einzelnen Prozessionen und Liturgien zu gewissen Spannungen zwischen einzelnen Konfessionen führte.
Ich habe hier immer wieder folgende Meinung angetroffen, dass auf der einfachen Ebene der Pfarreien und der Laien das ökumenische Miteinander sehr gut sei. Je weiter man aber in der Hierarchie nach oben gehen würde, desto schwieriger würde es werden. Ich selbst erlebe es immer wieder, dass viele christliche Gläubige auch in die Gottesdienste der anderen Kirchen gehen, weil Verwandte teilweise anderen christlichen Gemeinschaften angehören. Es wird auch querbeet unter den Christen geheiratet. Ein Katholik heiratet eine Frau aus der syrisch-orthodoxen Kirche oder eine Lutheranerin oder eine armenisch-orthodoxe Christin. Das ist hier überhaupt kein Problem, solange die Christen untereinander bleiben.
Vor knapp zwei Wochen hatte eine Schlägerei zwischen griechisch-orthodoxen und armenischen Mönchen während gemeinsamer Reinigungsarbeiten in der Geburtskirche Schlagzeilen gemacht. Die Katholiken und Lutheraner spielten eine Vermittlerrolle. Diese nahmen, so Johannes Zang, auch an den Weihnachtsfeierlichkeiten der Orthodoxen in Bethlehem teil.
Bei den Prozessionen habe ich sehr viele katholische und auch einige lutheranische Palästinenser gesehen, die auch aus Respekt heraus dem griechisch-orthodoxen oder dem syrisch-orthodoxen Patriarchen die Ehre geben und Respekt zollen.
Abgesehen von Bethlehem schließen sich im Westjordanland sämtliche orthodoxe Gemeinden alljährlich in einer ökumenischen Geste dem Weihnachtstermin der Katholiken an. Die katholischen Gemeinden dort feiern im Gegenzug Ostern nach der Zeitrechnung der Orthodoxen.
In der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale hat in der vergangenen Nacht der Patriarch Alexi II. Auf der zentralen Weihnachtsmesse zum orthodoxen Weihnachtsfest gratuliert. Pater Max Capabianca berichtet.
Ja.
Ich wünsche Ihnen allen helle und frohe Feiertage und dass der Stern von Bethlehem stets Ihren Lebensweg erhelle, sagte Patriarch Alexi II. Während der mehr als vierstündigen Liturgie in der Nacht zum Montag. Insgesamt wohnten dem Gottesdienst etwa 5000 Menschen bei, darunter auch zahlreiche hochrangige Politiker wie der Präsidentschaftskandidat Dmitri Medvedev. Allerdings besuchten in diesem Jahr deutlich weniger Moskauer die orthodoxen Weihnachtsmessen in der russischen Hauptstadt. Nach Schätzungen der Sicherheitskräfte kamen lediglich 57.000 Gläubige zur Weihnachtsmesse. In den Vorjahren waren es bis zu 118.000 Menschen gewesen. Die Weihnachtszeit in Russland dauert noch bis zum 17. Januar und wird durch das russische Dreikönigsfest abgeschlossen. Das russisch-orthodoxe Weihnachtsfest existierte zu kommunistischen Zeiten nahezu nur im Untergrund. Inzwischen hat Weihnachten, allerdings nicht ohne Verlust an Bräuchen und Traditionen, wieder einen Ehrenplatz unter den anderen Festen eingenommen und der 7. Januar ist ein staatlicher Feiertag. Dazu Thomas Bremer, Professor für Ökumene und Friedensforschung an der Universität Münster.
Die Kirche hat das allerdings nicht mitvollzogen und ist bei dem alten julianischen Kalender geblieben, sodass im bürgerlichen Leben Neujahr am 1. Januar ist wie bei uns, aber in kirchlicher Hinsicht in Russland Weihnachten an dem Tag gefeiert wird, der für uns der 7. Januar ist, während das nach dem orthodoxen kirchlichen Kalender, also der 25. Dezember alten Stils ist, der auf unseren 7. Januar fällt.
Im alten Russland war keine andere Jahreszeit so reich an Bräuchen und Riten wie die Swjatki, die 12 Tage der heiligen Feiern vom 25. Dezember bis zum 5. Januar. Überbleibsel heidnischer Traditionen wie Wahrsagerei, Maskenfeste und Tänze waren so weit verbreitet, dass die Zarenregierung es ausdrücklich verbot, die Swjatki in ketzerischer Manier zu feiern. Aberglaube und Mysterium spielen im zeitgenössischen Russland eine andere Rolle. Russland-Experte Bremer sagt dazu:
Es gibt nicht derart ausgeprägt den Brauch mit Geschenken, wie das bei uns der Fall ist. Oder wenn, dann eher ist das immer noch eher auf das Neujahrsfest beschränkt. Und es gibt dann eben die Bräuche während des Fastens bis zum Heiligen Abend und dann den Besuch des Mitternachtsgottesdienstes in der Nacht vom Heiligen Abend, also 6. auf den 7. Januar, vom 24. auf den 25. nach dem alten Stil. Und dann eben der große Festgottesdienst am Weihnachtstag selber und verbunden mit Besuchen bei Freunden.
Das Fasten kann in Russland auf den Magen schlagen, denn in den Wochen vor Weihnachten dürfen Fleisch, Milchprodukte und Eier eigentlich nicht gegessen werden. Fisch ist dagegen erlaubt. Dazu Professor Bremer.
Das ist der Brauch, den es in der Orthodoxie ausgeprägter gibt als etwa in der katholischen Kirche, dass man vor großen Festen eine Fastenzeit hat. Das ist bei uns ja nur noch erhalten in der Fastenzeit vor Ostern. In der Orthodoxie ist es so, dass es vier große Fastenzeiten gibt, nämlich vor Ostern, vor Peter und Paul, vor Maria Himmelfahrt und eben vor Weihnachten. Und das Fasten ist in der Orthodoxie auch strenger, indem eben auf alle tierische Produkte verzichtet wird. Das heißt, es gibt auch keine Milch, kein Käse, keine anderen Milchprodukte und keine Eier und natürlich kein Fleisch.
Die armenisch-orthodoxen feiern ihr Weihnachtsfest als letzte christliche Konfession am 19. Januar des gregorianischen Kalenders. Sie haben als einzige Kirche sowohl den julianischen Kalender beibehalten, als auch die frühkirchliche Tradition, nach der die Feiern der Geburt Jesu mit dem Fest Erscheinung des Herrn zusammenfallen. Ihr Weihnachtsfest liegt deshalb noch einmal 12 Tage nach dem der anderen orthodoxen Kirchen. Damit endet Weltkirchenmagazin. Zum Schluss noch eine Übersetzung eines haitianischen Weihnachtsliedes. Wenn einer dem anderen Liebe schenkt, wenn die Not des Unglücklichen gemildert wird, wenn Herzen zufrieden und glücklich sind, steigt Gott herab vom Himmel und bringt das Licht. Dann ist Weihnachten. Eine gesegnete Woche wünscht Ihnen Mario Galgano. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.